Nach der Republika ist vor der Republika. Und so lassen wir mit dieser Folge das Motto Generation XYZ der Republika 2025 hinter uns und beginnen das Republika-Jahr 2026 auch in diesem Podcast. Mein Gesprächspartner in dieser Folge bezeichnete die Republika einmal als Seismograph für Trends und Ideen. Ein Festival der digitalen Gesellschaft. 2007, als die Republika das erste Mal stattfand, war der Begriff digitale Gesellschaft bei weitem kein gängiger. Das ist mittlerweile ein bisschen anders. Quasi genau gegenteilig. Denn bei den Trends der digitalen Gesellschaft mitzukommen, ist ziemlich komplex geworden. Vielleicht unmöglich? Wie also behält man den Überblick über Geschichten, Ideen und Impulse für die digitale Gesellschaft? In einer Zeit, in der ein Seismograph quasi täglich neue Erschütterungen misst. Wie hat sich die Republika durch die Zeit der Pandemie verändert? Und wie gelingt es, trotz zerstörerischer Kräfte im Internet, digitale Utopien zu bewahren? Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Diese Folge ist auf der Republika Hamburg entstanden, im Rahmen des Reeperbahn-Festivals Ende 2025.
Ich glaube, 50% der Miete für eine positive Veränderung der Gesellschaft ist Optimismus und die anderen 50% ist Glück.
Das ist Andreas Gebhardt. Seit dem Start führt er die Geschäfte der Republika und ist einer der 4 GründerInnen. Zudem ist er Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Zukunft Berlin und beschäftigt sich in verschiedenen Projekten und Unternehmungen vor allem mit den Themen Open Source und digitaler Gesellschaft. Und Teile dieser digitalen Gesellschaft treffen sich auch in diesem Jahr wieder in Berlin zur Republika 2026.
Und dann geht's mit der Veröffentlichung des Mottos, was ihr ja natürlich jetzt auch schon alle kennt, wenn dieser Podcast erscheint.
So ist es. Inzwischen wissen wir Bescheid. Unter dem Motto Never Gonna Give You Up lädt die Republika 2026 dazu ein, einander oder insgesamt nicht aufzugeben. Das Netz zurückzuerobern und unsere Zukunft zu gestalten. In Zeiten, in denen Algorithmen Meinungen formen, Plattformen Politik machen, Aufmerksamkeit zur Währung geworden ist und künstliche Intelligenz unsere Wirklichkeit zunehmend mitgestaltet, braucht es Gegenentwürfe. Wie man diese Gegenentwürfe findet und kuratiert, wie es in herausfordernden Zeiten gelingt, die Republika weiterzuentwickeln, wie die Pandemie seine Arbeit und das Festival verändert hat und wie er sich seinen Optimismus bewahrt. Darüber habe ich mit Andreas Gebhardt im Interview gesprochen. Los geht's. Regnerischen Straßen Hamburgs direkt in den Podcast. Es wurde dringend Zeit. Andreas, schön, dass du da bist. Schön, dass du im Republikas bist. Herzlich willkommen.
Hi, schön hier zu sein. Du hast recht, es wurde mal Zeit.
Wenn diese Folge jetzt erscheint, dann sind wir ja auf dem besten Wege sozusagen zur Republika 2026. Und jetzt habe ich mich gefragt, zu Beginn dieses Gesprächs vielleicht einmal diese Plattform zu bieten für Austausch und für die Diskussion über eine digitale Gesellschaft. Das ist ja so der Kern des Ganzen. Ich habe mich gefragt, ob du für dich den Bedarf und die Notwendigkeit siehst, das noch breiter anzulegen, also diese Möglichkeiten des Austauschs und der Plattform noch über dieses eine Event oder diese Events noch breiter zu machen, mehr Plattform zu bieten.
Oder gibt es weitere Ideen, wo du sagst, da müssten wir eigentlich in gesellschaftliche Bereiche nochmal vordringen, da müssten wir mit Menschen nochmal sprechen, Menschen erreichen, die wir jetzt vielleicht noch nicht erreichen?
Viele. Also beginnt erstmal mit der Zeitenwende, die wir als Veranstalterin ja auch mit dieser Corona-Krise hatten. Ne? Also vorher hatten wir mehrere Formate international ausprobiert. Wir waren in Accra in Ghana sehr erfolgreich. Wir waren in 5 Stationen in den USA. Vorher waren wir auch mal in Irland und in Griechenland. So haben wir international viel probiert. Wenn es nach mir ginge, würden wir das sehr viel mehr machen. Ist leider erstmal nicht so einfach darstellbar im Businessmodell.
Ja.
Wenn man nicht rein sich abhängig machen will von deutscher Entwicklungszusammenarbeit oder von einzelnen öffentlichen Fördergeberinnen. Aber das sehe ich als eine große Bereicherung für Republika an. Und wir sehen es, wenn wir heute uns immer noch angucken, die große Community von Menschen aus Subsahara-Afrika, wo halt eben aus ganz vielen Ländern Leute regelmäßig zu uns kommen. Das funktioniert in beide Richtungen, dass wir also eben schon mal vor Ort waren, aber auch, dass wir viele Jahre in Ort sind, wo Kreative aus diesen Regionen halt zu uns nach Berlin kommen. Und das ist so was ich wichtig finde, gerade in solchen Anti-Globalisierungszeiten, dass wir das diskutieren, wie wir die digitale Gesellschaft insgesamt sehen, nämlich als globales Phänomen. Da gibt es halt einfach keine Staatenunterschiede, außer halt vielleicht in Fragen von Regulierung und in Vorlieben und Herangehensweisen. Aber meine Sicht der digitalen Gesellschaft ist halt eine globale, freie und emanzipatorische. Und dafür sind natürlich solche Präsenzen, in welchen Formaten konkret auch immer, wichtig und gut, wenn also unsere Themen international eine Rolle spielen. Darüber hinaus sind wir schon sehr daran interessiert, auch in der Breite nochmal in anderen Orten Formate durchzuführen. Das hätten wir vielleicht vor Corona nicht so gemacht. Da haben wir gedacht, okay, da ist Berlin. Sind wir uns vielleicht selbst genug, aber die Zeiten haben sich da schon auch stark geändert, sodass wir auch nach Besucherinnen Vorlieben vielleicht stärker nochmal auch in die Fläche gehen sollten. Also Ideen gibt es da viele und auch Bedarf gibt es megamäßig. Also das sehen wir ja, wenn wir international uns das angucken, gibt es wenig vergleichbare Orte, wo auf Augenhöhe über die Veränderung der digitalen Gesellschaft sprechen. Also wenn wir nochmal zurückgehen, wo Republika begonnen hat, haben wir als Blogger-Event angefangen, Social Media und Web 2.0 und so weiter. So richtig Relevanz hat es drauf geschafft, als wir uns dahin weiterentwickelt haben, dass wir eben so ein Ort sind, wo über diese Auswirkungen des Digitalen auf die Gesellschaft, eben also die digitale Gesellschaft, wenn wir darüber sprechen, und eine Gesellschaftskonferenz zu sein, die immer den Kern halt das Digitale führt. Und das wird eher wichtiger als weniger wichtig, dass es physische Orte gibt, wo man über diese immateriellen Diskurse verhandeln kann, sprechen kann und auch kritisch damit umgehen kann, aber eben auch als Hoffnungsort. Und das ist seit gar nicht so langer Zeit ein wichtiger Begriff, den ich erst lernen musste, wie einige Sachen, die ich jetzt in den letzten 1-2 Jahren über Republika auch gelernt habe, dass Republika so ein Hoffnungsort für viele Menschen ist. Also ein Ort, wo man Batterien auftankt, wo man hinkommt und Gleichgesinnte vielleicht völlig anderer Meinung trifft, aber eben einen Digitaloptimismus in aller Dystopie.
Ja.
Also die Leute haben Bock
und
gehen auch beseelt, gar nicht im religiösen Sinne, sondern irgendwie aufgeladen halt wieder weg. Und das zu schaffen ist, kriege ich ja so eine leichte Gänsehaut, weil es so, es ist ein ganz wichtiger Faktor. Menschen ist diese Veranstaltung wichtig und ich glaube, das könnten halt noch mehr Besucherinnen mitbekommen. Und das versuchen wir halt zu ermöglichen und dabei halt nicht den Kern aus dem Fokus zu verlieren, dass wir auch Verantwortung tragen für die Kolleginnen, Mitarbeiterinnen. Wir müssen halt irgendwie Geld akquirieren. Wir sind nicht staatlich gefördert als Institution. Lange Jahre haben Leute gedacht, wir könnten für sie irgendwie Dienstleistungen erbringen, kostenfrei, weil die gedacht haben, wir sind eine staatliche Institution. Und weil wir eben so human-centric, würde man sagen, die digitale Transformation begleiten. Das ist leider nicht der Fall. Oder auch gerade gut, dass es nicht der Fall ist. Aber wir speisen uns halt aus 4, 5 verschiedenen Einnahmequellen und die müssen immer wieder neu justiert werden. Und das ist halt schon so eine Aufgabe, die ich als Geschäftsführer der Republika im Kern übernehme. Und deswegen muss ich auch immer versuchen, und das ist ja auch eins, das war jetzt die Frage, habe ich jetzt lange beantwortet, aber diese neuen Formate sind halt deswegen wichtig. Da muss man was ausprobieren, da kann was schiefgehen, da kann man was ausbauen und vielleicht ist das alles Rotz und man macht es nicht wieder. Aber man muss es trotzdem versuchen, weil sonst ist man halt irgendwie in seinem Saft erstickt.
Auch im Zweifel ja als Motor für diese, weil ich stelle mir jetzt vor, du sagst, es gibt verschiedene 5, 6 Säulen, auf denen auch eine Finanzierung steht. In den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, in denen man sich ja auch bewegt, ist es ja auch wahrscheinlich ein ziemlicher Balanceakt, eine Unabhängigkeit zu wahren. Also ich stelle mir das an deine Rolle nicht als nicht besonders leicht vor, in den aktuellen Situationen auch diesen Balanceakt irgendwie zu gehen zwischen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und gleichzeitig unabhängig bleiben. Da sind neue Formate ja vielleicht auch ein Weg.
Ja, also auf jeden Fall. Einmal natürlich eine Inspirationsquelle, aber klar ein Versuch, auch da mehr Ausgewogenheit hinzubekommen. Ich glaube, was die Veranstaltungsbranche insgesamt vor besondere Herausforderungen stellt, anders noch als andere Branchen vielleicht, wobei ich das da jetzt gar nicht wirklich bewerten kann, aber für das kann ich sagen, sind halt die krass gestiegenen Preise durch die Veränderung seit der Pandemie. Also ich sehe das halt eindeutig in den Zahlen, die ich habe, wenn wir in 2024 zum ersten Mal wieder nach 5 Jahren in der Station produziert haben. Ja. Da haben sich halt die Preise um 50-100% erhöht in verschiedenen Gewerken, in Teilen. Aber die Einnahmen haben sich so nicht entwickelt. So, das heißt, wir mussten Anpassungen vornehmen in der Leistungsstruktur, was wir halt bieten, in der Inhaltsstruktur, neue Partner akquirieren. Und dann kommt noch dazu, und das ist das, was du mit wirtschaftlich herausfordernden Zeiten vielleicht auch meinst, eine stärkere Zurückhaltung bei Sponsoren, öffentliche Mittel weniger. Ja. Auch das Käuferinnenverhalten von Tickets hat sich verändert. Also das ist so eine Potpourri an Herausforderungen, die nur dann machbar sind, wenn man auch bereit ist, da unbequem ranzugehen. Also wir haben, so leid es mir tat, dieses Jahr die ganze Aufenthaltsqualitätsfrage mit Reinnehmen des Technikmuseumsparks haben wir halt gecancelt. Also konnten wir nicht machen. Wäre eine super Fläche gewesen, die ich sehr liebe. Dieser Park ist wirklich magisch, wie ich finde, und direkt angeschlossen an die Station. Jeder, der da mal gewesen ist bei einer Republika, weiß, dass es wirklich ein besonderes Privileg ist, auch das so zu nutzen, weil sonst diese Zugänge auch in der Form nicht möglich sind. Das mussten wir einfach canceln.
Ja.
So. Haben auch an Bühnenmengen halt reduziert. Und das führt natürlich dann auch zu Fragen innerhalb des Teams und in der Kuration, wenn dann weniger Inhaltsabspielmöglichkeiten sind, also eben Bühnensituationen wegfallen, können weniger Menschen auftreten und das sind dann, am Ende muss ich halt entscheiden, dann bin ich halt der Bad Boy.
Bad Boy. Oder Bad Guy.
Bad Cop. Medium Young, wenn überhaupt noch Young, aber so, ja, einer muss es ja irgendwie, muss ja die Arschkarte dann haben. wobei wir natürlich das dann auch, wo es möglich ist, konsensual bei den Gründerinnen entscheiden. Aber am Ende, ja, rein formal muss ich die Fragen halt beantworten. Und was ist halt immer noch, auch wir haben uns über Corona verschuldet, das ist ja auch immer noch nicht weg. So, ne? Und so lange ist es ja auch alles gar nicht her. Man macht jetzt Scherze. Aber vor 4 Jahren, 5 Jahren saßen wir ja ganz anders da.
Ne? Ja, klar. Und,
also das ist aber auch ein Grund, warum ich jetzt sage, Republika ist so wichtig als Hoffnungsort, weil hilft ja nichts, es muss es ja weitergeben, weil diese ganzen Veränderungen, die nehmen ja eher zu und die sind müssen ja wenigstens mal emanzipatorisch begleitet und betrachtet werden und dokumentiert werden, wie ich häufig sage, als Zeitgeist-Dokumentation, muss sich ja jemand angucken, was passiert denn da in der Vielschichtigkeit. Und da sehe ich unsere Aufgabe als Republika und die Aufgabe wird bleiben und wir müssen, und das sehe ich als meine Aufgabe an, das halt ermöglichen und da kann ich auch nur jeder Hörerin an den Empfangsgeräten sagen, wer halt in Unternehmen arbeitet, Bock hat, uns zu unterstützen. Wir machen extrem spannende Formate, wo man eben sehr viele verschiedene Ziele erreichen kann, weil unsere Besucherinnenstruktur sehr, sehr interessant und spannend ist und es jedes Mal halt eine tolle Erfahrung ist. Und ich wünschte, ich könnte halt jedem potenziellen Geschäftspartner in irgendeiner Weise das Gefühl, was man halt bei Republika bekommen kann, also auch so vermitteln, aber das ist nicht so möglich. Mhm. Also ich habe jetzt in diesem Jahr es häufiger mal versucht mit so einem, es hat halt sowas wie ein California Dreaming Feeling oder so, ja. Also es ist halt, wenn man den Ort betritt, dann hat es schon was gewisserweise Magisches. Ja. Also es ist halt anders, so es scheinen Dinge möglich. Ne? Ja. Und es ist irgendwie wie so ein bisschen befreiter Horizont und viele Menschen beschreiben das wirklich als Hoffnungsort. Und das können halt eben auch kann halt für Partner ganz spannend sein.
Du beschreibst es ja auch immer als Festival, nicht als Messe, ne?
Absolut.
Ganz also wichtiger
Messe,
Punkt.
Messe geht gar nicht. Wobei wir Ausstellungscharakter Klar. haben, ne? Aber es ist und Leute verkaufen Produkte und Services und so, das ist ganz klarer Bestandteil der Veranstaltung, aber es ist keine Trade Show, sondern es ist die Leute kommen halt wegen Vorträgen und wegen Netzwerken, wegen Inhalten und sozialen Kontakten und wegen ihrem Business. Es ist halt eben 50-50. Leute kommen aus privaten und aus geschäftlichen Gründen. Ich sage auch manchmal ganz gerne, auch wenn das bei uns im Team nicht alle oder fast keiner teilt, aber ich sage eigentlich, es ist ein Business-Festival. Weil Leute kommen wegen ihrem Business dahin. Also, und das können Studierende genauso sein wie Firmenlenkerinnen. Die Leute kommen halt dahin, weil sie etwas wollen und es ist nicht nur Entertainment, sondern es ist mindestens mal Edutainment, aber es ist halt eher wirklich, Leute kommen dahin, weil sie sich aufschlauen wollen, weil sie andere kennenlernen wollen, weil sie sich weiterentwickeln wollen. Und das ist halt immer schwer rüberzubringen in einem Satz. Sag mal in einem Satz, was ist das? Und deswegen gibt's jetzt auch nicht so viel vergleichbare andere Veranstaltungen weltweit. Und deswegen glaube ich, dass wir da gebraucht werden.
Mhm. Festival bedeutet ja auch immer, dass man was feiert. Also im Zweifel feiert man dann ja auch das am Leben halten von Utopien oder das am Leben halten von Ideen. Also man feiert ja auch die digitale Welt. So hat es ja angefangen. Also ihr habt ja angefangen als Enthusiasten. Und super viele Punkte, die du auch angesprochen hast, würde ich näher darauf eingehen. Was mich aber vorab interessiert ist, jetzt sind wir ein paar Monate nach der Republika in Berlin. Und du hast selbst mal gesagt, habe ich gehört, dass das Motto, was ihr euch gebt, natürlich immer nur 10-15% eigentlich der gesamten Veranstaltung ausmacht. Aber an sich ist es ja ganz interessant. Jetzt fand es statt unter dem Motto Generation XYZ. Und du hast es gerade beschrieben, wie ihr angefangen habt. Also diese Blogger und dieses Web 2.0, also so eine Art von Nerdgruppe eigentlich. Und seitdem hat sich das Internet, hat sich die Republika, hat sich unsere Gesellschaft komplett verändert. Und gerade unter diesem Motto passt ja sehr gut, dass jetzt eine andere Generation von Menschen ja auch teilhaben am Internet. Menschen, die gar kein anderes Leben ohne das Internet kennen und dann gibt es die Generation dazwischen und dann gibt es eine Generation, die hat das Internet super spät erst entdeckt. Und mich würde total interessieren, wie nach dieser Veranstaltung und nach dieser Betrachtung der Generation vielleicht, wie hast du das empfunden? Also wie ist das Zusammenleben von den Generationen im Internet? Also was nimmst du mit von der Republika jetzt 25?
Na, so ein Motto bildet ja eher so eine Entwicklung ab, die wir dann dokumentieren. Und für die Integration von Leuten aus sehr viel jüngeren Jahrgängen, als wir es als Gründerin sind, haben wir ja auch schon in den letzten Jahren viel gemacht. Ne? Also kostenlose Tickets für Leute zwischen 14 und 21. Zugänglichkeit ermöglichen, auch Safe Spaces zu schaffen im Rahmen von TinCon, also eben zu gucken, dass da auch Leute unter sich bleiben können und da keine Älteren dabei sind. Und also für uns selber ist es, glaube ich, eine sehr gesunde Mischung, die aber eben auch ein Effort beinhaltet, so wie wir das in der Vergangenheit halt auch hatten, dass wir sehr männlich waren, was halt die Sprecher anging, als das angefangen hat und auch in den Besuchergeschlechteraufteilung. Und das hat viele Jahre gedauert, um das halt anzupassen. Und jetzt sind mehr Frauen da als Männer, als Besucherin und als Sprecherin. Und so sehe ich das da auch, dass es halt wirklich so eine Art organisches Wachstum geben muss, dass Jüngere dazukommen. Das antwortet nicht die Frage für das Zusammenleben der Generation, aber so sind wir so ein bisschen als Prototyp einer aufgeklärten digitalen Gesellschaft zu sehen, auch wenn viele von außen uns eher dann als Bubble und als was auch immer bezeichnen, sehe ich es halt schon so, dass man halt eben verschiedene Formate anbieten kann und gut, am Ende sind wir halt auch nur in Anführungszeichen ein Festival, aber da halt die Bühne Menschen zu geben zwischen 15 und 75 ist halt eine coole Sache.
Aber jetzt sagst du ja schon, dass es eine aufgeklärte digitale Gesellschaft im Zweifel ist, wenn sich die Republika versteht als eine, wie du sagst, eine Art Zeitdokument für, oder Zeitdokumentation für den Zustand der digitalen Gesellschaft. Gehört da nicht auch die unaufgeklärte Teil der Gesellschaft dazu? Also was meint eigentlich so dieses digitale Gesellschaft? Das ist ja mehr Zerfaserung als nur in Generationen.
Wir haben ja keinen missionarischen Eifer, ne? Also wir sind ja nicht, wir müssen nicht erziehen oder aufklären, sondern wir geben eine Plattform, wo Gedanken und Entwicklungen beschrieben werden, wie sie gerade stattfinden. Mhm. Und das gilt erstmal für die, die kommen. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hätte ich natürlich total gerne so ein Karls Erdbeerhof für die digitale Gesellschaft, wo man irgendwie 365 Tage lang hingehen könnte. Na, also das fände ich super, weil das braucht's eigentlich. Und ich würde in jedem Ort, ganz gleich, welche Postleitzahl der Ort hat, einen Ort für die digitale Transformation sehen, die nicht nur wirtschaftsgetrieben ist, sondern was das halt eben mit den Menschen macht. Weil es ja eine erodierende, nicht greifbare und nicht erklärte Veränderung ist, die gerade stattfindet und die auch einzigartig ist. Du hast es eben schon beschrieben, einzigartig für die Leute, die halt einen davor und danach kennen, aber jetzt auch einzigartig für den Übergang für ganz viele Menschen, die es gar nicht anders kennen.
Ja.
Das wird ja so in der Form auch nicht so oft passieren. Und ob es jetzt eine Singularität gibt, wo halt irgendwie Maschinen noch mehr übernehmen oder alles, wer weiß, wie das in den nächsten Jahren stattfinden wird. Der Punkt ist, wir begleiten das und das ist unsere Aufgabe in den Rahmenbedingungen, die wir halt möglich haben. Und nochmal, also wenn jemand Lust hat, mit uns so einen digitalen Erdbeerhof zu machen, bin ich gern dabei.
Trotzdem ist ja so ein bisschen die Frage, weil du das ja auch am Anfang angesprochen hast, dass das so der rote Faden ist, der sich durchzieht. Also dieses Bauen und am Leben halten von einer Utopie. Also dieses Versprechen auch von einer demokratisierten Internetgesellschaft und diese Utopie, dass das Internet und unser gesellschaftliches Zusammenleben im Netz besser werden kann, gut sein kann. Das ist ja der rote Faden. Und du sagst selbst, und so habe ich es auch wahrgenommen bei den Besuchen immer, dass das die Leute ja auch zusammenhält. Hast du das Gefühl, dass es immer schwieriger wird, mit den Jahren diesen Platz für digitale Utopien einzuräumen? Oder ist das noch genauso einfach wie an Tag 1?
Schwierige Frage. Also an Tag 1 war ja erstmal das Ziel, dass man Menschen, die sich nur aus dem Internet kennen, physisch zusammenbringt. Mhm. Das machen wir heute auch noch so. Das ist also ein Versprechen, was eingelöst ist. Ja. Genauso wie ein Versprechen, dass wir auch schon von Tag 1 von der ersten Show an Unternehmen eingebunden haben als wichtigen Bestandteil der digitalen Gesellschaft. Sei es damals IBM, Google und große Unternehmen. Das machen wir heute genauso. Mhm. Das heißt, wir haben nie so einen Kipppunkt gehabt, wo wir halt auf einmal kommerziell geworden sind, sondern das war immer schon der Bestandteil halt. Ne? Und wir haben kein Versprechen für ein demokratisches Internet abgegeben, sondern eher andersrum haben wir eher immer die Bedrohungen halt auch beschrieben und die Menschen, die sich eine emanzipatorische digitale Gesellschaft wünschen oder daran arbeiten, die treffen sich unter anderem bei uns. Dass eine Ernüchterung stattgefunden hat bei ganz vielen, die gedacht haben, es ist vielleicht so eine Art aufklärerischer Selbstläufer geschenkt. So ist es halt. Also dass halt eben Hass und Hetze eine sehr viel wichtigere Rolle spielen als Love Out Loud, haben wir alle schmerzlich gemerkt. Also ob es jetzt die ekelhaften Gewaltandrohungen für Frauen und oder queere Menschen sind, die halt tagtäglich sind, genauso wie halt dass viele Versprechen, die mal gegeben worden sind, für eine egalitärere digitale Welt. Ja, das Internet ist an vielen Stellen einfach ein totaler Scheißhaufen, der auch noch super konzentriert einigen wenigen gehört, die, wenn man sich anguckt, welche Plattformen genutzt werden, ist halt fast keine in der Hand der Allgemeinheit, sondern halt in der Hand von ganz wenigen Unternehmen. Und ja, das ist halt eine Fehlentwicklung, die, so hoffe ich, nicht nachhaltig ist. Und deswegen bin ich auch immer noch, wie zu den Anfängen von Republika und auch die Jahre davor, schon ein großer Freund von freier Software, von Open-Source-Infrastrukturen, von Infrastrukturen, die die Menschen selber kontrollieren können. Das ist eigentlich wichtiger heute denn je, dass wir eben da Dinge weiterentwickeln, um halt eben auch digital souverän zu sein und nicht nur in dem Sinne, wie es jetzt halt in hybriden Angriffsszenarien auf unsere physische Freiheit das Wort geredet wird. Digitale Souveränität beginnt halt bei jedem Einzelnen auch.
Ja, aber im Endeffekt ist das ja vor allem eine Zustandsbeschreibung.
Sehe ich aber auch total als Aufgabe von Republika an, den Zustand, den Ist-Zustand zu beschreiben.
Das ist dann
zu dokumentieren
die,
und
die Zeitdokumentation.
Eine Plattform zu sein dafür, und wir sind nicht Partei und wir sind nicht, wir haben alle unsere eigene Meinung und wir haben einen Code of Conduct, wir sind ein Safe Space. Und wenn das für manche Leute da draußen eine Provokation darstellt oder irgendwie, dann heißt es aber nicht, dass wir dadurch auf der falschen Seite der Barrikade sind, sondern diese Menschen sind es dann, weil das Internet und die Gesellschaft sollte ein Raum sein, wo sich jeder, wie sie oder er möchte, entfalten möchte, ohne dass halt andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann kann jeder sein, wie er möchte. Und da muss es halt sicher sein. Und das möchten wir bieten als Raum. Und ich finde es eigentlich eher absurd, dass es halt nicht viel mehr solche Räume gibt.
Ja, das ist wohl wahr. Hast du dir persönlich diesen Optimismus, diesen Willen nach einer Utopie bewahrt im Rahmen dieses Scheißhaufens, den du gerade beschrieben hast? Also hat sich deine Einstellung zur Entwicklung oder zur Hoffnung auf bestimmte Entwicklungen verändert in den letzten Jahren, seit du die Republika machst?
Naja, es sind ja alles große Kreisläufe und auch Exkremente können wieder zu Gutem werden. Also das ist, um halt in diesem von mir jetzt etwas leichtsinnig gewählten Bild halt zu bleiben. Also ja, es hilft ja nichts, ne? Also ich glaube, 50% der Miete für eine positive Veränderung der Gesellschaft ist Optimismus und die anderen 50% ist Glück. Ja, also wenn wir nicht irgendwie guter Laune und in der richtigen historischen Situation handeln, dann wird es schwierig. Und das Rüstzeug dafür zu geben, dafür kann man zur Republika kommen.
Ist es auch das, was du dir wünschst, was Menschen mitnehmen, wenn sie zur Republika gehen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, du hast es vorhin ja angedeutet, was ist dein Wunsch nach 3 Tagen Republika oder nach 2 Tagen Hamburg oder wo auch immer die Republika dann stattfindet, bestenfalls ganzjährig? Was wünschst du dir, was Leute mitnehmen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich hoffe, dass sie mehr mitnehmen an Handlungsfreiheit in der digitalen Welt, also eben sich aufgeschlaut haben, also in gewisser Weise mehr Wissen als vorher, also Rüstzeug haben, sei es ganz haptisch in der Umsetzung als auch intellektuell, um die Herausforderungen, die in ihren Biografien sind, zu meistern. Und ja, einfach, worum geht's? Es geht darum, dass Menschen ein erfülltes, glückliches und möglichst kreatives Leben führen können nach ihren eigenen Vorstellung. Und deswegen ist für mich Republika ein Ort der Emanzipation, also eben der, auch im wahrsten Sinne des Wortes, dann der Aufklärung und des gegen den Hass, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Hm.
Du hast die Republika ja auch mal als, habe ich zumindest im Interview gehört, mal als Seismographen bezeichnet. Also ein Messgerät letztlich für Erschütterungen. So. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn du das so beschreibst, es ist ja, also ich stelle es mir zumindest auch für euch wahnsinnig schwierig vor, das so alles unter einen Hut zu bringen. Weil wenn man es als Seismographen sieht, dann sind die Erschütterungen, die so passieren, ja so dermaßen viel mehr geworden und so viel extremer geworden und so viel lauter geworden, dass es ja wahnsinnig schwierig ist, vielleicht auch einen Fokus zu legen oder sich vielleicht, du hast vorhin zum Beispiel das Thema Open Source angesprochen, also so diese technologische Grundlage gerät ja manchmal auch in den Hintergrund, wenn man sich die gesellschaftlichen Debatten, die im Netz stattfinden, anschaut. Also findest du es schwieriger, so den Schwerpunkte zu legen? Weil ich mir vorstelle, dass so viel, der Seismograph müsste so viel anzeigen. Wie legt man da Schwerpunkte, was die Netzkultur oder was in der Netzwelt irgendwie relevant ist?
Das stimmt, wir tun uns nicht leichter in der Erfindung von so einem Motto. Und da haben wir, hast du ja eben auch schon gesagt, dass es halt ein gewisser kleiner Prozentsatz ist. Das ist nicht einfach. Auch das ist richtig und nur eine Wiederholung von dem, was die Frage war. Also die schiere Masse macht es nicht. Ja, also das haben wir jetzt gemerkt, dass das halt eben, auch wenn es hunderte von Sessions gibt, fallen auch Sachen hinten runter. Und da ist dann viel Bauchgefühl, viel Fingerspitzengefühl und am Ende ja eine ganze Menge Tetris. Wann können dann welche Leute auch zu welchem Thema sprechen? Gefragt. So richtig lässt sich die Frage nicht beantworten. Also das es gibt so ein Hineinhören in den aktuellen Zeitgeist. Es gibt ein Call for Participation, wo wir das Ohr auf die Schiene legen, was Leute uns nahelegen an Inhalten. Dann gibt es so ein Grundgefühl im Team und aus all dem entsteht so ein Programm.
Ja.
Und hinterher merkt man dann, ach, das hat man ja jetzt ganz vergessen. Dann kommt das vielleicht noch dazu oder man hat es halt eben vergessen. Das ist halt das Gute, dass wir halt auch nicht in der Situation sind, dass wir einen Vollständigkeitsnachweis liefern müssen, was ja auch absurd wäre. Es darf keine reine plakative Werbung sein von Unternehmen. Es darf auch kein plakatives Bashing sein oder... Deswegen ist für mich Republika auch vielfach nicht in erster Linie eine politische Veranstaltung. Also eigentlich ist es, das ist eine gesellschaftliche Veranstaltung, die halt eben ganz viele Facetten hat. Deswegen ist es auch mir wichtig, dass es nicht nur politisch ist. Auch wenn es, für mich ist ein Code of Conduct und keine Provokation und kein politisches Statement, sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Mehr wichtig für welche Akzente man setzt, ist, glaube ich, das Gefühl von vielen Menschen, sei es jetzt enger bei uns oder aus dem Team oder drumherum, als eine empirische Umfrage. Das wichtigste Thema, was die Deutschen umtreibt, ist Krieg und Frieden. Mhm. Also, das mag auch eine Rolle spielen, aber ja, das ist halt schon auch ein subjektiver Zugang dieser Menschen. Und aus der Summe der einzelnen Teile entsteht dann das, was es ist.
Also die Summe der Einzelteile ist doch ein guter Anfang. Wie geht's weiter für dich? Wie geht's weiter für die Republika, bis man sich im Mai dann wieder in Berlin trifft?
Ja, ich spreche mittlerweile so ein bisschen von so einer Art fordistischen Prägung halt des Jahres. Ne? Also jetzt geht's halt irgendwann mit dem Ticketverkauf los. Wenn wir den Podcast rausbringen, habt ihr ja natürlich alle schon ein Ticket gekauft. Wenn ihr es vergessen haben solltet, macht es auf jeden Fall ganz zeitnah mal. Ist auch gut für unsere Handlungsfähigkeit, dass möglichst frühzeitig viele Tickets gekauft werden. Was im Übrigen auch eine krasse Veränderung nach Corona ist. Da hat sich die Vorverkaufszahlen ungefähr halbiert.
Ah, okay.
Also so Planungssicherheit ist halt
interessant,
auch anders gewesen. Naja, weiß ich nicht. Also wir haben nur Thesen halt, ne, dass halt eben die Entscheidungsfreudigkeit, also dass man kurzfristiger entscheidet und dementsprechend auch darauf nicht unbedingt darauf zurückgreift, dass man ein bisschen Geld spart, sondern dann lieber sich sagt, okay, dann kaufe ich lieber später, wenn ich es weiß, aber ich will mir die Entscheidung, sonst habe ich das Ticket an der Backe.
Ja. Okay.
So, das ist auf jeden Fall ein Phänomen, aber du hast ja jetzt gefragt, was als nächstes ansteht.
Genau.
Das ist sozusagen ein wichtiger Seismograph wieder. Wo stehen wir eigentlich im Vergleich zu den Vorjahren? Weil wir müssen ja immer wieder beim Budget nahe Null beginnen, um zu gucken, wollt ihr uns denn überhaupt noch? Und dann geht es mit einem parallel halt Veröffentlichung des Mottos, was ihr ja natürlich jetzt auch schon alle kennt, wenn dieser Podcast erscheint, in den Call for Participation und in die Kurationsphase. Und dann ist auch schon Crunch-Time. Ne? So erstes, zweites Quartal wird dann alles vorbereitet und vor Ostern steht das Programm. Und dann haben wir am 18., 19., 20. die nächste Republika in Berlin.
Klingt nicht nach so wahnsinnig viel Pause für dich zwischen den einzelnen Veranstaltern.
Nö, und vielleicht kommen ja auch noch ein paar Sachen dazu. Ich muss das ja auch nicht alles selber organisieren hier nochmal. Also ganz eindeutig an die wichtigsten Akteure im ganzen Zirkus Republika ist halt das Team, ist ja klar. Und die Menschen, die halt zum Teil halt wirklich seit 5, seit 10 Jahren mit uns, für Republika arbeiten, würde das nicht möglich sein. Und dann großes Dankeschön von Herzen, dass wir das halt zusammen machen können. Weil es halt auch ja, so ein Kraftzentrum braucht, um das zu stemmen. Also wenn wir da jetzt nur eine kleine Gruppe wären und jedes Mal wieder neu erklären müssen, warum und wie und was. Und wir brauchen halt ein festes, gutes Team und das haben wir zum Glück.
Ja. Fantastische Schlussworte, lieber Andreas. Es war, wie gesagt, überfällig, dass du im Podcast bist. Toll, dass du dabei warst und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns dann in Berlin wieder und dann schauen wir, was der Seismograph sagt.
Naja, ich gehe davon aus, dass es mindestens einmal jährlich sein muss, weil es verändert sich ja so viel.
So ist es.
Danke dir.
Das war eine neue Folge des Republicast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auch von unserem Republicast-Spezial mit Markus Beckedahl zur digitalen Zivilgesellschaft, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn er euch gefällt, dann bewertet ihn doch. Auch 2026 findet in Berlin die Republika statt. Wenn ihr also vom 18. bis 20. Mai dabei sein wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos zu Tickets, zu den SpeakerInnen und zu den Themen. Mein Name ist Jonas Ross und wir sehen uns im Mai in Berlin, oder? Bis dahin, alles Gute und danke fürs Zuhören.